Vielen Dank. Das war jetzt für mich auch mal spannend zu hören, wie Offenbarung gelesen und verstanden wird und welche Fragen dabei aufkommen. Und ich fand die so clever und intelligent, dass ich dachte, wow, ihr habt euch schon gut mit diesem Thema beschäftigt. Ich bitte mal, die Präsentation zu starten. Vielen Dank. Die Offenbarung, Prophetie oder Fahrplan ist ja das offizielle Thema und ich habe es schon rausgehört, ihr wollt wissen, wann Jesus wiederkommt und die nächste Phase beginnt. Nachdem Zeugen Jehovas und viele andere daran gescheitert sind, ist das sicherlich nicht das Ergebnis des heutigen Abends, dass ihr das wissen werdet. Aber ich hoffe mal, dass ihr auch nicht damit gerechnet habt, dass ich euch Zeit und Zeiten sagen werde, von denen Jesus ausdrücklich sagt, dass wir sie nicht wissen werden. Ich möchte uns heute reinführen, heute Abend in die Offenbarung. Wird viel um Kapitel 1 gehen, aber auch um viel mehr, auch ein Teil um die Fragen, die wir schon gehört haben. Und morgen bei der Predigt werde ich dann Kapitel 12 auslegen, gibt einen Riesensprung. Es liegt daran, dass 22 Kapitel in zwei Vorträgen nicht ganz so schnell zu behandeln sind. Aber da kommt zumindest die Frau mit den Flügeln vor. Und von daher die Frage würde ich dann bitte auf morgen verschieben, Winfried, und sagen, geduldet euch und ich hoffe, dass ihr dann eine gute Antwort bekommt. Ansonsten fand ich die Fragestellungen und auch Überlegungen zur Offenbarung schon richtig gut und denke, wow, ihr habt schon gut Erfahrung. Offenbarung, Prophetie oder Fahrplan? Wir fangen mal an mit einem Vers aus Kapitel 1, und zwar die Verse 17 und 18. Diese Verse setzen ein, nachdem Johannes, der Apostel, der letzte Überlebende der Apostel, wahrscheinlich Anfang der 90er Jahre in einer Vision Jesus sieht. Eine unfassbare Erscheinung, nicht unbedingt so, wie Jesus jetzt vielleicht wirklich aussieht, weil da sind so ein paar Elemente, wo man sagen würde, so kann er eigentlich gar nicht aussehen, zum Beispiel, dass ein Schwert aus seinem Mund kommt oder seine Augen wie Feuerflammen, aber er sieht in einer Vision eine Jesus-Erscheinung und ist davon so berührt und so, ja, in junger Sprache gesagt, so geflasht, dass er tatsächlich bewusstlos wird. Also die Erscheinung lässt ihn fallen und er verliert das Bewusstsein. Und dann heißt es, ich lese mal ab Vers 17, bei seinem Anblick fiel ich wie tot vor seinen Füßen nieder, doch er legte seine rechte Hand auf mich und sagte, du brauchst dich nicht zu fürchten. Ich bin der Erste und der Letzte und der Lebendige. Ich war tot, aber jetzt lebe ich in alle Ewigkeit und ich habe die Schlüssel zum Tod und zum Totenreich. Und ich starte deswegen mit diesem Vers, weil das ist die erste geistliche Aussage, die Jesus in der Offenbarung wörtlich macht. Vorher sagt er, schreibe 7 Briefe an 7 Gemeinden, aber jetzt kommt eine erste geistliche Aussage und die ersten Worte, die Jesus sagt, heißen, fürchte dich nicht. Fürchte dich nicht. Und das finde ich bei einem Buch, das die meisten mit schrecklichen Vorstellungen und Ideen, Katastrophen, Ereignissen, die viele Menschen umbringen, Panik und so weiter verbinden, finde ich das bemerkenswert, dass die ersten Worte, die wir aus Jesu Mund so hören, die ersten geistlichen Worte sind, hab keine Angst. Und für mich ist das fast wie eine Überschrift über die Offenbarung. Ich weiß, viele haben Erfahrungen gemacht mit der Offenbarung, das will ich auch gleich kurz mal ansprechen, die vielleicht eher zum Fürchten waren. Aber ich frage mich, war es dann die richtige Art und Weise, wie wir sie gelesen und verstanden haben? Ich bin sehr überzeugt, dieses Buch will genau das Gegenteil, uns die Angst nehmen und nicht Angst machen. Fürchte dich nicht. Angst vor der Offenbarung haben immer wieder Menschen und manchmal geht es so weit, dass man gar keine Lust mehr hat, darin zu lesen. Man empfiehlt sie nicht unbedingt als Abendlektüre. Und ich habe schon erlebt, dass Menschen fast krank wurden an der Angst davor, dass sich die Dinge der Offenbarung erfüllen könnten. Es gibt Massen von falschen Vorhersagen und das, auch wenn das wehtut, bitte nicht nur bei Zeugen Jehovas. Ja. Es ist immer gut, mit dem Finger auf sich zu zeigen und zu sagen, die haben die Endzeit berechnet und falsch berechnet. Wir haben im eigenen Lager unglaublich viele falsche Prophetien. Ich habe nur ein paar aufgeschrieben. Eine Idee zum Beispiel war, dass Jesus 40 Jahre nach der Gründung Israels wiederkommen werde. Israel wurde gegründet 1948. 48, steht auch da oben. Und man hatte die Idee, dass Jesus dann 1988 wiederkommt. Für die jungen Leute muss ich jetzt ein bisschen was über die 80er Jahre sagen. Ja, da war ich ungefähr so alt wie jetzt die jungen Erwachsenen heute. In den 80er Jahren hatten wir tatsächlich eine Menge Ängste. Es gab den berühmten Kalten Krieg. Ja, alle, die etwas älter sind, haben noch sehr klare Vorstellungen. Wir hatten zwei Supermächte auf der Welt, die Sowjetunion auf der einen Seite, die USA auf der anderen. Wir waren hochgerüstet bis an die Zähne. Wir konnten die Erde damals mit den Waffen, die gebaut worden waren, ich weiß nicht wie viel, das war 80 Mal oder 100 Mal, als Planeten vernichten. Das Potenzial reichte aus, die Kugel Erde auseinanderbrechen zu lassen und im Weltall verschwinden zu lassen. So viele Bomben waren gebaut worden. Und die erste Front zwischen den USA und der Sowjetunion war wo? In Deutschland. Wir hatten die innerdeutsche Grenze und in Ostdeutschland und in Westdeutschland an der innerdeutschen Grenze standen sich die Arsenale von Bomben direkt gegenüber. Wir wussten in Deutschland, wenn Krieg losgeht, kriegen wir nicht mehr viel mit. Wir sind dann einfach platt. Ja, das war es dann mit Deutschland. Und das war die Stimmung in den 80er Jahren. Und das war natürlich ein Stück Endzeitstimmung. Und wir hätten uns sehr gewünscht, dass das wahr ist und Jesus wiederkommt, bevor die Bomben hochgehen. Ja. Manche erinnern sich vielleicht aus ihrer Schulzeit, auch die Jüngeren, an ein Buch, das für viele Christen, obwohl es ein säkulares Buch war, aber fast schon prophetischen Charakter hatte. Wisst ihr, welches ich meine? Ja, ich höre es schon. 1984 von George Orwell. 1984, ein Roman im Englischen. Ich weiß nicht, ob es heute noch Schullektüre ist, damals war das quasi Pflicht, musste man lesen. George Orwell schrieb über eine Zeit, in der alles kontrolliert werden würde auf dieser Erde, in der drei große Diktaturen die gesamte Erde beherrschen und jeder Mensch sich exakt nach den Vorschriften des Staates richten muss, sonst wird er gefoltert oder sogar getötet. Ein ziemlich schreckliches Buch, auch der Überwachungsstaat ziemlich schrecklich. Dass das heute alles Realität ist, ist für mich kaum zu fassen. Ja. Also damals fand ich die Idee schrecklich, dass man jederzeit weiß, wo ich bin. Heute nehme ich mein Handy mit und funke meine Aufenthaltsdaten unterbrochen. Ja, wohin weiß ich nicht. Ja. Mir sagte der Tage ein Telekom-Ingenieur, wenn du Huawei-Handys hast, also Huawei-Handys, dann gibst du deine Daten ständig nach China. Ja. Er sagt, wir haben das ausprobiert bei Telekom, wir haben den untersucht und getestet. Da sind Spy-Chips, also Spionage-Chips drin. Die sind da integriert und die geben unterbrochen deine Daten nach China. Und dann sagte ich, also brauche ich ein Apple-Handy. Er sagt, du kannst nur entscheiden, ob deine Daten nach China gehen oder in die USA gehen. Jedes Handy spioniert dich aus. Ja. Selbst die Autos, das Auto meiner Tochter, punkt unterbrochen ihren Standort. Und das ist noch ein simples. Ja. Es gibt welche, die haben der Werkstatt schon mitgeteilt, wie schnell du gefahren bist und wie oft du gekuppelt und gebremst hast. Und wie deine Fahrweise ist. Und die sagen dir dann auch, warum es gerade kaputt gegangen ist. Ja. Ich glaube, bei BMW ist das so, bei den neueren Autos und bei einigen anderen auch. Also 1984 ist heute längst Realität, nur nicht verbunden mit einer Diktatur, zumindest nicht spürbar. Damals aber hatten wir die Idee, hey, das könnte ja sein, dass 1984 der Antichrist auftritt, 3,5 Jahre regiert, das war irgend so eine Zahl, die im Raum stand, und dann 1988 kommt Jesus wieder, alles klar. Es war alles so logisch, mit dem einzigen Problem, es ist nicht eingetroffen. Ja. Und das ist wirklich ein Problem beim Thema Fahrplan, was wir gerade als Titel hatten. Es trifft nicht ein. Und es gibt noch viel, viel mehr Spekulationen. Ich könnte jetzt ziemlich viele aufzählen. Hier habe ich, wie gesagt, mal drei. Es wurde vorausgesagt, dass die Juden aus der Sowjetunion in großen Massen nach Deutschland, nach Westdeutschland kommen würden, während der Zeit der Spaltung Deutschlands, und Christen wurden aufgefordert, Auffanghäuser an der innerdeutschen Grenze zu bauen. Das ist auch tatsächlich passiert. Da wurden also mehrere Häuser gebaut, um Juden aufzunehmen, nur die kamen nicht. Und als sie kamen, war Deutschland nicht mehr getrennt. Da brauchte man die Häuser auch nicht mehr. Also es gab ein Buch, das hieß Der zweite Exodus, bei Gerd Medien erschienen damals. Ja. Fand ich genial, nur falsch. Wiedervereinigung Deutschlands im Tausendjährigen Reich. Weiß nicht, wer noch Wim Malgo kennt vom Mitternachtsruf. Gar keiner mehr? Doch ein paar, okay. Wim Malgo hat ein Buch geschrieben, Fragen und Antworten in den 70er Jahren. Frage, wird Deutschland wieder vereinigt werden? Antwort, ja, aber erst im tausendjährigen Reich. Irgendwas stimmt nicht. Entweder haben wir verpasst, dass das tausendjährige Reich begonnen hat, oder Wimago hatte Unrecht. Ich tendiere zur zweiten Antwort. Ja. Wir könnten mit den vielen Büchern, die damals geschrieben wurden und die sich ja millionenfach verkauften, Hal Lindsey, Wimago und viele andere, wir könnten damit große Feuer machen und viel Energie erzeugen. Mehr Wert haben sie heute auch nicht. Alle Prognosen waren falsch. Und die können froh sein, dass man nicht mit Propheten umgeht wie im Alten Testament. Da wurden ja falsche Propheten oder sollten gesteinigt werden. Von daher ist es offensichtlich nicht gewollt von der Offenbarung, dass wir anfangen zu rechnen und Fahrpläne zu erstellen. Es scheint sogar unweigerlich in die Irre zu führen. Also man hat den Eindruck, Leute, die das versuchen, die haben eher das Problem, dass sie auf jeden Fall daneben liegen. Auch wir versuchen das heute. Der Kommunismus taugt irgendwie nichts mehr als der große Feind. Jetzt ist es der Islam. Die ganz Konservativen sagen, es war immer schon die katholische Kirche und bleibt das auch. Ja, man braucht halt irgendein Feindbild. Aber es kann gut sein, dass auch wir uns wieder täuschen. Überbevölkerung, Völkerwanderung, Überwachungsstaat und so weiter. Leute fragen mich, ja Uli, sind wir jetzt nicht kurz davor, dass Jesus wiederkommt? Und meine Antwort ist, natürlich. Also er kann heute kommen. Und das meine ich jetzt auch hier und jetzt völlig ernst. Natürlich kann Jesus heute kommen. Aber einer der Interviewten hat das ja schon gesagt. Es ist in jeder Generation vermutet worden, dass jetzt die Zeit reif ist. Und wir können recht haben, dass er kommt, aber es kann sein, dass in 500 Jahren Christen unsere Bücher lesen und sagen, die hatten keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Es ist aber gut, so zu leben, dass Jesus heute kommen kann. Ja? Und dabei denke ich jetzt nicht so an die Schreckensbilder, die Leute haben, oh Hilfe, ich bin im Kino und bei der schlimmsten Szene, die ich eigentlich nicht sehen darf, kommt Jesus wieder. Gibt es das sowas? Ja? Okay, wollen wir nicht offen darüber reden. Es gibt so Lebensszenen, wo man denkt, oh, wenn jetzt Jesus wieder käme, das wäre nicht gut. Ja? Vielleicht auch Lebenskrisen, Lebenstäler. Aber wer so eine Vorstellung hat von Jesus, ich glaube, der versteht die Offenbarung falsch und auch das ganze Neue Testament. Ja? Es geht nicht darum, dass wir unterbrochen so eine Art Wolke haben, die uns die Sonne verbirgt. Die Wolke, hey, ich könnte vielleicht nicht genügen. Bei Jesus geht es nie darum, ob wir genügen. Weil Jesus genügt für alles. Ja. Von daher geht es nicht darum, unter so einem Psychodruck zu leben. Manche machen das ja. Hey, wenn du dich nicht benimmst und wenn jetzt alles irgendwas gerade schief läuft, du machst einen Fehler, was wird Jesus dazu sagen? Da kann man krank dran werden. Darum geht es nicht. Aber wenn ich sage, so leben, dass Jesus jetzt wiederkommt und ich sage, hey, super, dass du da bist, heißt es einfach, Dinge, von denen ich genau weiß, die hätte ich vorher geklärt, besser geklärt, die jetzt zu klären, hier und heute. Ich vergleiche das gerne mit der Zeit, als meine Frau mal in Kur war und die Kinder waren bei mir, beziehungsweise meine Mutter und Schwiegermutter haben mir also abwechselnd geholfen. Und ich wusste, sie ist 3 Wochen in Kur, ich wusste auch ungefähr, wann sie wiederkommt. Und so 3 Tage vorher gibt man dann die Kommandos raus an die Kinder und sagt, wir müssen jetzt mal versuchen, die Wohnung in einen Zustand zu bringen, der den Kurerfolg nicht sofort wieder zunichte macht. Ja? Also da muss man dann doch mal spülen, Geschirr wegräumen, den Boden vielleicht doch mal putzen, Toilette hätte ich fast vergessen. Wenn jetzt ich gar nicht gewusst hätte, wann meine Frau wiederkommt, hätte ich ein Problem. Und ich müsste notgedrungen abends sagen, Kinder, ich weiß nicht, ob sie morgen früh auftaucht, wir müssen jetzt wahrscheinlich jeden Tag mal ein bisschen was machen. Jede Hausfrau wird jetzt denken, klar, was denn sonst? Ja, aber ich bin ein Mann und habe da mehr die Vorstellung, man kann Arbeit auch aufsparen und später erledigen. Wie auch immer, das ist, was ich meine. Jesus erwartet nicht, wenn er kommt, perfekte Menschen zu finden, dann hätte er für uns nicht sterben müssen. Ja. Er erwartet nicht, dass ich gerade gut drauf bin und fröhlich und so weiter oder gerade 10 Menschen zu Jesus geführt habe oder toll in der Gemeinde mitarbeite. Das sind Dinge, die sind wichtig im Leben, aber die müssen wir nicht vorweisen, um bei Jesus gut anzukommen. Die gehören zur Art, wie man Jesus nachfolgt, aber sie sind nicht eine Leistung, die wir erbringen müssen. Aber es gibt Dinge, wo ich genau weiß, hey, die gefallen Jesus nicht. Und wenn ich die weiß, wenn die mein Gewissen quälen, dann heißt zu erwarten, dass Jesus heute wiederkommt, es heute klären. Zu einem Bruder, zu einer Schwester gehen und sagen, es tut mir leid, dass ich das gesagt habe, ich wollte dich nicht verletzen. Punkt, ist geklärt. Oder zu Gott gehen und sagen, hey, ich glaube, wir müssen mal reden. Ja. Wir wissen nicht, wann Jesus wiederkommt und ich habe den Verdacht, das ist auch Absicht und lässt sich auch durch die Offenbarung nicht auflösen. Angst vor der Offenbarung, ausrechnen, wann Jesus wiederkommt. Die Offenbarung beginnt in Kapitel 1, Vers 3 mit den Worten: Glücklich, wer dieses Buch liest. Ich lese mal vor, Offenbarung 1, Vers 3. Glücklich, wer aus diesem Buch vorliest und glücklich, wer diese prophetische Botschaft hört und sich danach richtet. Denn was hier angekündigt ist, wird sich bald erfüllen. Und dann am Ende der Offenbarung wird das nochmal in etwas anderen Worten, aber inhaltlich gleich, wiederholt. In Kapitel 22, Vers 7, da heißt es: Denkt daran, ich komme bald, sagt Jesus. Glücklich, wer sich nach diesem Buch mit seiner prophetischen Botschaft richtet. Die Offenbarung ist das einzige Buch in der gesamten Bibel, und wir haben 66 Bücher in der Bibel. Sie ist das einzige Buch in der gesamten Bibel, das von sich als Buch sagt, wer das liest, wird glücklich sein. Ja, dieses Buch macht glücklich. Glücksverheißungen gibt es noch mehr, dass wir glücklich sein können, glückselig. Da gibt es noch mehr Verheißungen. Aber als Buch ist das das einzige Buch, wo wir das so haben und das gleich zweimal. Deswegen heißt mein Buch übrigens auch die Offenbarung, das Buch, das glücklich macht. Ich sage das nicht, weil ich denke, dass mein Buch glücklich macht. Das hilft vielleicht dabei, die Offenbarung besser zu verstehen. Aber ich sage das, weil das eine Glaubensaussage ist. Das ist, was Gott selber über dieses Buch sagt. Und für mich ist das eine Katastrophe, dass ausgerechnet bei der Offenbarung viele Christen sagen, verstehe ich eh nicht, schreckliche Bilder, macht mir Sorge, macht mir Angst, da gehe ich nicht ran. Ich glaube, das ist ein Fehler. Ich denke, die Offenbarung macht glücklich. Wieso kommt es dann, dass wir Angst davor haben? Nun, ein Grund, vielleicht nicht der einzige, ist für mich, dass sie falsch ausgelegt wird. Und ich sage immer, wenn ich so darüber rede, man kann eine Auslegung der Offenbarung, eine Predigt über die Offenbarung an dieser Selbstaussage prüfen. Ist diese Predigt, ist diese Aussage, diese Auslegung etwas, das meinen Glauben stärkt, mein Vertrauen in Jesus tiefer werden lässt, mein Leben entspannter in Gott und in Gottes Ruhe macht, mir mehr Freude des Evangeliums gibt, oder ist es das Gegenteil? Wenn die Offenbarung dich eher von Gott wegbringt, deinen Glauben unsicher macht, dein Vertrauen erschüttert, dann würde ich fragen, wer hat sie wie ausgelegt? Ich glaube, dass eine gute Auslegung sich daran messen lassen muss, ob sie am Ende deinen Glauben fröhlicher gemacht hat, tiefer, vertrauensvoller. Und eben die ersten Worte Jesu, fürchte dich nicht. Wir schauen noch mal ganz kurz diesen Vers an. Ich habe ihn ja schon vorgelesen. 1, Vers 17 und 18. Du brauchst dich nicht zu fürchten. Ich bin der Erste und der Letzte und der Lebendige. Ich war tot, aber jetzt lebe ich in alle Ewigkeit. Und ich habe die Schlüssel zum Tod und zum Totenreich. Johannes lebt, als er die Offenbarung empfängt, wahrscheinlich am Anfang der 90er Jahre im ersten Jahrhundert. So zumindest berichten es die meisten Kirchenväter, die darüber sprechen. Er ist wohl der letzte überlebende Apostel. Die anderen sind alle relativ früh und alle auch die meisten gewaltsam umgekommen. Er dürfte, schätze ich mal, um die 80 Jahre, vielleicht 85 Jahre alt sein, wenn man mal davon ausgeht, dass er als Teenager mit Jesus unterwegs war. Johannes ist auf der Insel Patmos und da ist er hin verbannt worden. Ich glaube, Eusebius schreibt in seiner Kirchengeschichte, dass er vorher gefoltert wurde, lebendig in siedendes Öl getaucht. Er hat das durch ein Wunder überlebt und dann wurde er eben in Gefangenschaft geschickt und auf die Insel gebracht. Er ist mit Sicherheit in keinem entspannten Zustand. Also das ist jetzt nicht ein schöner Lebensabend mit Blick auf die untergehende Sonne über dem Meer, einem Glas Rotwein, Freunden und so weiter, sondern es ist eine ziemlich schwierige, belastende Situation, in der er ist. Und wenn jetzt Jesus zu ihm sagt, fürchte dich nicht, könnte ich mir vorstellen, wenn ich das gewesen wäre, dass ich Jesus sagen würde, Augenblick mal, die Römer haben die Christen als Feind entdeckt. Wir haben schon die ersten Morde an Christen für ihren Glauben. Die Gemeinden selber sind in der Krise, von innen und von außen. Es ist nicht nur die Krise durch Verfolgung. Eine ganze Reihe von Gemeinden, das können wir in den Sendschreiben sehen, kämpfen mit Kompromissen mit den heidnischen Religionen, praktizieren Synkretismus oder haben in ihren Gottesdiensten Jesus selber irgendwie aus der Mitte verloren. Die christliche Bewegung kommt ins Stocken. Und du sagst, fürchte dich nicht. Das ist ja so eine Situation, meine Frau sagte mir das öfters, sie hat diese Predigt schon öfters gehört und sagte, diesen Vortrag öfters gehört und sagte, Uli, aber denke daran, die Leute haben schon eine Menge, wovor sie sich fürchten können. Ja, genau, das ist auch so. Jesus sagt auch nicht, fürchte dich nicht, es wird alles easy going. Ganz bequem, entspann dich, bleib mal locker, setz dich hin, ich mach das schon. Jesus sagt nicht, hey, das geht am Ende alles gut, kein Problem. Er spricht nicht davon, dass die Umstände einfacher werden. Und das werden sie auch nicht. Wir wissen, dass das Christentum bis zum 4. Jahrhundert durch schwerste Verfolgungen gegangen ist. Er sagt, fürchte dich nicht, ich bin der Erste und der Letzte und der Lebendige. Ich war tot, aber jetzt lebe ich in alle Ewigkeit. Und ich habe die Schlüssel zum Tod und zum Totenreich. Der letzte Grund aller Furcht, und das gilt nicht nur für Christen, das gilt für alle Menschen gleich, der letzte Grund aller Furcht ist der Tod, ist das Ausgelöschtwerden. In unserer Gesellschaft ist das so auf die Spitze getrieben, dass man Menschen für jeden Tag mit größtem Aufwand zukommen lässt, nur um das Leben vielleicht noch ein paar Stunden zu verlängern, die vielleicht überhaupt keine Qualität mehr haben. Aber die Angst zu verschwinden, nicht mehr da zu sein, zu sterben, die ist riesengroß. Und das gilt für alle Menschen. Und diese Angst treibt uns zu ganz vielen anderen Dingen, begründet ganz viele andere Ängste, die wir haben. Und Jesus sagt, diese letzte Angst, die ihr alle habt, vor der braucht ihr euch nicht zu fürchten. Um mal in dem Bild zu bleiben, was er hier anspricht. In dem Augenblick, wo wir ein letztes Mal die Augen schließen und es für immer dunkel wird, in dem Augenblick seht ihr vor euch irgendwo Licht herkommen und ihr hört eine Tür knarren, falls sie knarrt. Und plötzlich strömt Licht rein. Und Jesus sagt, hey, ich habe doch gesagt, dass ich den Schlüssel habe. Ich habe den Schlüssel des Todes und des Totenreiches. Da, wo du hineinkommst, kommst du auch wieder raus, und zwar ganz schnell. Jesus öffnet die Tür und so wird der Tod nicht das Ende deines Lebens, sondern durch diese Tür der Anfang von etwas viel, viel Größerem. Und wenn das nicht mehr Furcht erzeugt, wenn wir uns nicht mehr fürchten müssen zu sterben, bitte, wovor sollen wir dann wirklich noch uns fürchten? Gut, vom Zahnarzt, das sehe ich auch ein. Vor Schmerzen, das verstehe ich auch, davor habe ich auch Angst. Aber sie werden vorbeigehen. Aber die eigentliche Furcht, die jeden Menschen treibt, die Furcht, dass unser Leben einfach auslöscht oder schlimmer noch ins Gericht kommt, die ist geklärt, die ist vorbei. Und deswegen sagt Jesus, fürchte dich nicht. Er sagt das zu einem Mann, der für seinen Glauben gefoltert wurde und fast gestorben wäre. Ja. Fürchte dich nicht. Hab keine Angst. Letztlich, wenn der Tod kein Problem mehr in deinem Leben ist, dann ist auch alles andere kein entscheidendes Problem. Auch wenn es so wirkt. Jesus sagt das in anderen Worten zu seinen Jüngern. Wer sein Leben verliert, der findet es, der gewinnt es. Das heißt, es gibt nichts mehr, was ihr wirklich verlieren könnt. Es gibt keine echten Verluste mehr. Natürlich gibt es Verluste, keine Ahnung. Wir verlieren vielleicht Geld, den Arbeitsplatz, einen lieben Freund, Verwandte, vielleicht sogar Kinder, was ganz besonders schlimm ist. Ja? Klar gibt es Verluste im Leben. Aber Jesus sagt, wer sein Leben verliert, der wird es finden. Am Ende sind wir nur Gewinner. Und deswegen fürchte dich nicht. Hab keine Angst. Jesus hat das letzte Wort in deinem Leben. Nicht der Arzt hat das letzte Wort, auch kein Tyrann, Folterknecht oder sonst jemand hat das letzte Wort. Jesus hat das letzte Wort. Und das ist dann auch das erste Wort der Ewigkeit. Ja. Fürchte dich nicht. Ich will noch ein paar Worte zu Johannes mehr sagen. Hier habt ihr mal einen kleinen Hinweis auf die Insel Patmos, die ist hier im Mittelmeer, in der Ägäis. Hier ist Griechenland, hier, das würde man heute Türkei nennen. Früher hieß das Kleinasien, hier im Englischen Asia Minor. Hier seht ihr die sieben Orte der Sendschreiben in Kapitel 2 und 3. Und ihr merkt, die liegen alle in einer Gegend. Ja. Johannes selber hat wohl in Ephesus gelebt. Das weiß man so aus den Kirchenvätern, nicht aus der Bibel selber. Und ist, wie gesagt, von den Römern verhaftet worden und dann auf diese Insel verbannt worden. Der Kaiser, der zur Zeit von Johannes herrschte, hieß Domitian. Das ist eine Büste von ihm. So ungefähr könnte er ausgesehen haben. Nichts Auffälliges. Was aber auffällig war, ist, dass Domitian als Kaiser so nach und nach im Laufe seiner Herrschaft ein paar schwierige psychische Wesenszüge annahm. Er war der erste Kaiser im Römischen Reich, der sich offiziell Kaiser und Gott nennen ließ. Also die Kaiser sonst hatten schon, Herr und Gott. Die Kaiser sonst hatten schon die Auffassung, dass sie mit den Göttern in Verbindung sind, dass sie göttlicher Herkunft sind, aber sich selbst als Gott zu bezeichnen, das machte das erste Mal Domitian. Dominus heißt Herr und Deus Gott. Herr und Gott. Und Domitian erwartete auch Verehrung. Also er wollte, dass man ihn so anerkennt. Also wer loyal zum Staat sein wollte, musste sagen, dass Domitian Gott ist. Und das war sowohl für Juden wie auch für Christen völlig ausgeschlossen. Das heißt, sie konnten das nicht tun, ohne ihren Glauben zu verraten. Es war aber eine ganz, ganz schwere Herausforderung. Und das muss man jetzt so verstehen. Diese Anerkennung des Kaisers als Gott war kein großer Aufwand. Man ging vielleicht irgendwo durch eine römische Straße spazieren. Da war irgendwo eine Nische vielleicht oder ein Standbild vom Kaiser. Und dann hat man da kurz angehalten, ein paar Münzen vielleicht hingelegt, kurz so eine meditative Stille, vielleicht auch eine Räucherkerze angezündet. 3-4 Minuten, ist dann weitergegangen und das war's. Und für Christen war das natürlich eine Versuchung zu überlegen, hey, 3 Minuten in der Woche, damit meine Kollegen sehen, dass ich loyal zum Staat bin. Und ansonsten bin ich doch jeden Abend beim Gottesdienst in der Gemeinde. Das kann doch nicht so schlimm sein, einmal kurz dieses Ritual zu vollziehen. Und vielleicht hat mich ja auch gar keiner gesehen von der Gemeinde. Jetzt sagt ihr, geht gar nicht, ja, das ist ja viel Götterei. Damit verleugne ich meinen Glauben an einen Gott. Ihr habt auch recht. Nur wenn diese 3 Minuten darüber entscheiden, ob du vielleicht deinen Job verlierst oder auch dein Haus verlierst, ob deine Frau vergewaltigt wird und deine Kinder getötet, ob du selber ins Gefängnis kommst und unter Folter stirbst, wenn das an diesen 3 Minuten hängt, bitte, dann ist die Versuchung zu sagen, hey komm, dann mache ich das eben, riesengroß. Ja. Und ich glaube, wir können über niemanden ein Urteil fällen, der da nachgegeben hat. Ich wüsste nicht, wie ich das machen würde. Ich weiß, was ich mir wünsche. Aber ich weiß, wie schwer das ist, zu sagen, ich werde den Kaiser nicht als Gott anbeten, auch wenn mich das alles kostet, was ich habe. Wie schwer das ist. Ja. Und unter diesem Druck kam die Gemeinde immer mehr. Manche Gemeinden beschlossen, spielt keine Rolle, ja, der ist ja nur ein kleiner Gott und wir haben den großen Gott oder wie immer sie das gelöst haben für sich. Manche Gemeinden waren konsequent, verweigerten sich und erlebten tatsächlich, dass einige in ihrer Gemeinde verhaftet und getötet wurden. Ja. Das heißt, es war eine ganz kritische Situation, in der die Frage war, wird die Gemeinde Gott treu bleiben oder nicht? Wird sie den Preis zahlen oder nicht? Und insofern, jemand sagte das ja eben hier vorne, das ist vollkommen richtig, die Offenbarung spricht in eine Situation, in der Glaube richtig, richtig teuer ist. Ein Ausleger sagte mal, die Offenbarung wurde unter Tränen geschrieben. Sie kann auch nur unter Tränen ausgelegt werden. Da ist ein bisschen was dran, wobei es richtig war, es gibt auch bei uns genug tränenreiche Situationen, wo es auch darum geht, können wir jetzt noch Gott vertrauen oder nicht. Nun ist also Johannes auf der Insel und Jesus erscheint ihm in Visionen, in Auditionen. Ja? Und er schreibt das auf, was Jesus ihm zeigt. Jesus sagt auch, er soll es bitte aufschreiben. Und jetzt muss das von der Insel, was er da aufgeschrieben hat, also hier runter, rüber ans Festland, an diese Gemeinden. Und er ist verhaftet worden, wahrscheinlich, weil man verhindern wollte, dass er die Gemeinden beeinflusst, den Kaiser nicht anzubeten. Man wollte seinen Einfluss weghaben. Angeklagt war er wahrscheinlich wegen mangelnder Loyalität zum Kaiser. Jetzt schreibt er einen Brief und ich weiß nicht, ihr wart noch nicht im Gefängnis, oder? Okay, wenn, dann wollt ihr es vielleicht auch nicht hier ausbreiten. Aber wie ist das, wenn man im Gefängnis einen Brief schreibt? Wird kontrolliert natürlich, klar. Auch heute, das ist also immer noch so, den liest natürlich der Gefängnisdirektor mit oder irgendwelche Angestellten, auf jeden Fall. Ja. Und wenn da drin steht, ich bräuchte mal dringend eine Feile, oh vielen Dank, kannst du mir gerade in die Hand geben, super. Ich bräuchte mal dringend eine Feile, dann wird dann die Textstelle, keine Ahnung, geschwärzt, rausgeschnitten oder ich weiß nicht, was Gefängniswärter da machen. Aber das war natürlich damals nicht anders. Also natürlich geben die Römer nicht einfach einen Brief weiter ans Festland, ohne zu gucken, was steht denn da drin. Und wenn da jetzt wirklich drin steht, dass die Gemeinden ermutigt werden, den Kaiser nicht anzubeten, was passiert dann? Laut bitte. Zurückgehalten oder gleich verbrannt. Ja? Man würde ihn auf keinen Fall weiterreichen, denn genau das wollte man ja nicht. Was hätte also Johannes für Möglichkeiten, einen Brief zu schreiben, der ankommt bei den 7 Gemeinden und nicht von den Römern abkassiert wird? Was würdet ihr machen? Schmuggeln? Ja, aber Johannes ist Gefangener, also das ist vielleicht schwierig. Gibt es noch irgendeine Möglichkeit? Ja, genau, so schreiben, dass die anderen nichts verstehen. Die ganz modernen Menschen sagen heute, kodieren dazu. Ja? Was man auch mit E-Mails übrigens macht, ja, in der Hoffnung, dass die NSA nicht mitliest. Wir haben das schon damals, als wir in Pakistan lebten, so gemacht, immer alles schön kryptisch geschrieben, bis mir irgendwann klar wurde, na, diese Briefe liest der Geheimdienst auf jeden Fall. Schon allein deswegen, weil er sie nicht versteht und sagt, was wollen die damit sagen. Ja? Aber egal, das wäre die einzige Möglichkeit, so zu schreiben, dass die Römer es nicht verstehen. Aber die Gemeinden müssen es ja verstehen. Also wenn man es kodiert, hat man ja einen, der das kodiert und einen, der es dekodiert, der es also liest und entziffern kann. Und das heißt, man braucht einen gemeinsamen Code, auf den man sich einigt. Nun konnte ja Johannes nicht telefonieren mit dem Festland und sagen, hey, was für einen Code haben wir? Wir nehmen nur jeden dritten Buchstaben oder sowas. Ich weiß nicht, was für Codespielchen es gibt. Das ging alles nicht. Das heißt, es musste ein Code sein, den die Gemeinde entziffern kann, obwohl es keine Absprache gab. Was hättet ihr gemacht? Na gut, du musst etwas haben als Schlüssel, was die Gemeinde kennt, was du kennst, was aber ein Römer nicht kennt. Was war das? Was kannte die Gemeinde, was kannte Johannes, aber die Römer kannten es nicht. Das Alte Testament, genau. Ja. Das Alte Testament war ja die Bibel der Gemeinden. Das Neue Testament gab es noch nicht. Es gab ein paar einzelne Bücher, wenn man gut war und irgendwo daran gekommen ist, aber man hatte noch kein Neues Testament. Die Bibel wurde in der ersten Gemeinde vor allen Dingen als Altes Testament verstanden. Und da, wo Juden mit in der Gemeinde waren, kannten sie große Strecken des Alten Testamentes auswendig. Das heißt, das Alte Testament war der ideale Code, um die Offenbarung so zu verschlüsseln, dass ein Römer sie nicht versteht, dass sie aber in den Gemeinden verstanden werden wird. Ja? Und das ist für mich eine, vielleicht ist es nicht die einzige, aber es ist eine der Erklärungen, warum es eigentlich so schwer ist, die Offenbarung zu lesen. Die Frage war ja jetzt zweimal auf der Bühne eben, muss man eigentlich das Alte Testament kennen, um die Offenbarung zu lesen? Die war richtig gut. Also dachte ich, wow, gut verstanden. Ja, eigentlich schon, wobei wir heute ein paar gute Hilfsmittel haben. Es gibt die sogenannte Konkordanz, also ein Verzeichnis von Worten aus der Bibel und wo sie stehen. Und da kann man immer mal schauen, worauf könnte diese Stelle anspielen. Das heißt, auch wenn wir heute nicht viel vom Alten Testament kennen, haben wir Hilfsmittel, die uns dabei helfen. Aber tatsächlich, eigentlich ist das Alte Testament die Voraussetzung, um die Offenbarung lesen zu können. Und das würde ich gerne mit euch mal an einem Beispiel durchgehen, dass ihr versteht, wie das funktioniert. Und dann habt ihr schon so ein wichtiges Auslegungsprinzip für die Offenbarung verstanden und wisst, aha, deswegen sind manche Bilder so schwer zu verstehen. Sie sind quasi kodiert. Und zwar ist das der Vers in Offenbarung 1, Vers 4. Da heißt es, Johannes an die sieben Gemeinden in der Provinz Asien, Gnade und Frieden wünsche ich euch von dem, der ist, der war und der kommt. Von den sieben Geistern vor seinem Thron. Bis hierhin. Welche Aussage? Na, die habt ihr schon unterstrichen, das war nicht geschickt. Ich wollte fragen, welche Aussage ist wohl die, die uns ein bisschen Kopfzerbrechen macht? Naja, ihr seht es schon, ihr werdet auch so drauf gekommen. Sieben Geister? Wir wissen von einem Heiligen Geist. Sieben Geister scheint uns ein bisschen viel. Ja. Und ich habe mal gehört von einem amerikanischen Prediger, Benny Hinn, der hat, ich glaube, in den 90ern mal rausgehauen, Gott wäre nicht dreifaltig, sondern neunfaltig. Und ich vermute, der hat sich hier darauf bezogen. Sieben Geister plus Vater plus Sohn gibt neun. Aber das ist auch keine gute Lösung. Um das zu lösen, gehen wir jetzt einfach mal wie in einer Konkordanz den verschiedenen Stellen nach, wo wir eine ähnliche Erwähnung haben. Ja? Und schauen uns mal an, was die aussagen. Und dann hoffe ich, dass wir nachher eine Idee bekommen, gemeinsam, was mit den sieben Geistern gemeint ist. Vorher noch mal kurz die Erklärung zu der Zahl 7. Das war sehr richtig beantwortet auf der Bühne. Die Zahl 7 ist eine der häufigen Zahlen in der Offenbarung. Gerne sagen Menschen, dass die Zahl 7 Vollkommenheit bedeutet. Das ist nur bedingt gut, das so zu formulieren. Ich verstehe, was damit gemeint ist. Nur wir haben in der Offenbarung auch zum Beispiel einen Drachen, der 7 Köpfe hat. Und das ist ein Bild für den Teufel. Und da würde ich nicht gern das Wort Vollkommenheit benutzen. Ich schlage vor, wir verstehen die 7 als Vollständigkeit. Das heißt, wenn 7 gesagt ist, steht die 7 für alles. Die 7 Briefe an 7 Gemeinden sind nicht nur für die Gemeinden der damaligen Zeit, sie sind im Grunde genommen Briefe an alle Gemeinden. Die Zahl 7. Okay, und jetzt gehen wir mal durch die Texte durch, die wir haben. Als erstes finden wir in der Konkordanz ganz nah eine Erwähnung der 7 Geister in Offenbarung 4, Vers 5. Offenbarung 4, Vers 5. Da heißt es von Gottes Thron, dass von dem Thron in der Mitte her Blitze zuckten, begleitet von Donnergrollen und Donnerschlägen. 7 Fackeln brannten vor dem Thron, das sind die 7 Geister Gottes. Also, 7 Geister werden hier als 7 Feuerfackeln vor dem Thron Gottes beschrieben. Wir sind jetzt noch nicht viel weiter, aber wir machen ja erstmal Spurensuche. Die nächste Erwähnung finden wir in Kapitel 5, Vers 6. Da sagt Johannes, nun sah ich in der Mitte, da wo der Thron war, ein Lamm stehen, umgeben von den 4 lebendigen Wesen und den Ältesten. Es sah aus wie ein Opfertier, das geschlachtet worden ist und hatte 7 Hörner und 7 Augen. Die 7 Augen sind die 7 Geister Gottes, die in die ganze Welt ausgesandt sind. Also die 7 Augen sind die 7 Geister Gottes, die in die ganze Welt ausgesandt sind. Wir erfahren also, die 7 Geister entsprechen den 7 Augen des Lammes und die schweiften auf der ganzen Erde umher. Je nach Übersetzung kann man unterschiedlich übersetzen. Wir sind jetzt immer noch nicht viel weiter. Das heißt, wir haben zwar ein paar Erklärungen mehr, ein paar Bilder mehr, aber wir haben noch nicht die Antwort, was das bedeutet. Und dafür müssen wir jetzt ins Alte Testament gehen. Die nächste Stelle, wo wir einen Hinweis bekommen, findet sich in Sacharja 4. Jetzt wird es schon schwierig. Sacharja, einer von den 12 kleinen Propheten, vorletztes Buch in der Offenbarung, im Alten Testament meine ich, Entschuldigung. Sacharja 4, dort wird an zwei Stellen etwas von diesen Aussagen erwähnt. Da heißt es einmal in 4, Vers 2, ich sah und siehe, da war ein Leuchter ganz aus Gold mit einer Schale darauf, auf der 7 Lampen waren und je 7 Schnauzen an jeder Lampe, die auf ihr war. Hier anscheinend eine Anspielung auf den 7-armigen Leuchter im Tempel. Interessant ist aber, dass etwas später danach gefragt wird, was diese Leuchter bedeuten. Und da heißt es im Vers 10, im zweiten Teil, jene 7 sind des Herrn Augen, die alle Lande durchziehen. Das heißt, wir finden fast die gleiche Formulierung wie in Offenbarung 5, Vers 6. 7 Lampen, nicht 7 Fackeln, aber 7 Lampen und die Augen des Herrn, die auf der ganzen Erde umherschweifen, schon wieder. Immer noch wissen wir nicht, was es bedeutet. Dazu hilft uns jetzt eine letzte Stelle und die finden wir im Buch 2. Chronik, Kapitel 9, Vers 16. 16, Vers 9, entschuldigt. Danke. 2. Chronik, 16, Vers 9. Da heißt es, des Herrn Augen schauen alle Lande, dass er stärke, die mit ganzem Herzen bei ihm sind. Oder auch des Herrn Augen schweifen auf der ganzen Erde umher, um denen beizustehen, die ungeteilten Herzens auf ihn gerichtet sind. Also wieder diese Formulierung, jetzt zum dritten Mal, die Augen des Herrn schweifen auf der ganzen Erde umher. Und jetzt die Deutung, sie suchen Menschen, denen Gott zur Seite stehen will. Das ist also diese Funktion der Augen. Sie suchen Menschen, die ungeteilt auf Gott gerichtet sind und denen will Gott helfen und beistehen. Und jetzt müssen wir mal kurz fragen, was für Situationen hier eigentlich gemeint sind. Man kann nicht nur einfach alttestamentliche Verse nehmen, die irgendwie ähnlich sind, sondern man muss auch mal fragen, was haben die denn damals bedeutet für die Menschen? Also wieso hat Gott das hier gesagt? Und hier in 2. Chronik 16 geht es um einen König von Juda, der hieß Asa. Asa war ein guter König. Er war einer von den Königen, die Gott fürchteten. Und dieses Fürchten war jetzt nicht nur eine fromme Übung, da waren sie vielleicht gar nicht so stark, die Könige, sondern das war ganz praktisches Vertrauen. Und zwar in ganz schwierigen Situationen. Asa hatte Krieg, immer wieder mal. Und es sind teilweise Armeen gegen ihn aufgezogen, die wirklich um ein Vielfaches überlegen waren. Ja. Südlich von Ägypten kamen die Kuschiter zum Beispiel, haben Krieg geführt, die Libyer kamen. Und Asa hatte eigentlich nie eine Chance gehabt, weil Juda war zu der Zeit ein relativ kleines Land. Und trotzdem hatte er erlebt, wie in diesen Kriegen er gewonnen hat, weil Gott an seiner Seite war. Dann kommt wieder so eine Situation, wieder wird Krieg angedroht und jetzt entscheidet Asa, dass Gott das nicht alleine schaffen wird. Und er sendet Geld nach Damaskus, also nach Syrien, Aramäer hießen die damals, und sagt und bittet sie um militärische Unterstützung. Für uns ein ganz normaler Vorgang, wir merken erstmal nicht, wo das Problem liegt, aber dazu muss man ein klein bisschen das Denken im alten Vorderen Orient verstehen. In der Zeit kämpften nicht nur Armeen gegeneinander, sondern wenn Krieg geführt wurde, kämpften mit den Soldaten auch deren Götter. Also die Götter waren immer mit involviert in die Kriege. Die wurden angerufen, ja, oder sogar mitgenommen. Und wenn der Krieg gewonnen wurde, dann hatte der Gott dieses Volkes auch gewonnen. Und er war dann nachweislich stärker als der Gott des Verlierervolkes. Auch die Israeliten verstanden das so und sie nahmen auch Gott mit. In welcher Form? Weiß es jemand? Die Bundeslade, ja. Die Bundeslade ist im Tempel der Ort, über dem Gott thront. Und die nahmen die fröhlich aus der Stiftshütte mit in den Krieg, weil dann war ja Gott mit im Krieg. Und dann war auch klar, dass er helfen würde. Das war ein bisschen naiv und Gott hat das auch teilweise durchkreuzt. Aber die Grundgedanke war richtig, Gott kämpft an unserer Seite. Das stimmte. Was bedeutet das, wenn man jetzt als Jude oder Israelit eine andere Armee um Hilfe bittet? Was bedeutet das für meinen Glauben? Ja, man nimmt einen anderen Gott zur Hilfe, ganz genau. Das heißt, man sagt, Jahwe, mein Gott, ist nicht stark genug in dieser Situation, den Sieg zu bekommen. Wir brauchen die Hilfe eines zweiten Gottes. Das hat er zwar nicht explizit gesagt, vielleicht auch nicht unbedingt gewollt, aber das war, was alle verstanden haben damals. Ja? Bisher hast du immer gewonnen, weil Gott mit dir war. Jetzt holst du dir eine andere Armee zur Hilfe und damit auch einen anderen Gott. Das alles wird im Zusammenhang hier in Kapitel 16 in 2. Chronik erklärt. Und dann kommt ein Prophet zu Asa und sagt zu ihm, ich lese mal 2. Chronik 16, Vers 8, hatten nicht die Kuschiter und die Libyer eine große Heeresmacht mit sehr vielen Wagen und Reitern, doch der Herr gab sie in deine Hand, da du dich auf ihn verlassen hattest. Denn des Herrn Augen schauen alle Lande, dass er stärke, die mit ganzem Herzen bei ihm sind. Das heißt, der Prophet kommt und sagt, du hast dich doch auf Gott verlassen und du hast nur gute Erfahrungen gemacht. Wie kann es sein, dass du jetzt die Hilfe eines anderen Gottes mit dazu nimmst, dass du jetzt Kompromisse machst? Wieso fängst du jetzt an, dich zu fürchten? Wieso hast du jetzt plötzlich Angst? Ja. Und dann diese Aussage, Gott ist ununterbrochen auf der Suche nach Menschen, die ungeteilt mit ganzem Herzen bei ihm sind. Hier geht es nicht um Frömmigkeit. Die ist gut, aber die ist hier nicht gemeint. Hier geht es nicht darum, wie viel jemand betet oder im Tempel war oder wie gut er andere Dinge gemacht hat. Hier geht es darum, ob er sich ganz praktisch voll auf Gott verlässt oder ob er sagt, Gott ist gut, aber ich brauche noch eine zweite Stütze. Das ist gemeint mit ungeteilt. Ich stütze mich komplett auf Gott. Auch wenn ich das Gefühl habe, die Situation ist eine Überforderung. Für mich vielleicht, für Gott niemals. Ja? Das bedeutet es, ungeteilten Herzens zu sein. Keine Kompromisse machen. Gott segnet Kompromisslosigkeit. Ja. Nochmal, es geht nicht um irgendwelche Formen von Frömmigkeit oder andere Dinge. Es geht darum, in den entscheidenden Krisen des Lebens mit Gott zu rechnen. Ähnlich ist das auch in Sachaja. Das ist lange Zeit nach dem, was in 2. Chronik beschrieben ist. Mittlerweile war Israel im Exil in Babylonien gewesen. Sie sind zurückgekommen. Wir sind im 5. Jahrhundert. Jerusalem wird aufgebaut. Das Problem ist nur, Israel war 70 Jahre lang, Juda war 70 Jahre lang nicht im Land und es ist ja nicht leer geblieben in der Zeit. Da haben sich in der Zwischenzeit eine ganze Reihe von anderen Völkern angesiedelt. Und jetzt kommen die Juden zurück. Sie haben auch das Recht vom persischen König Kyros, das Recht, Jerusalem wieder aufzubauen. Und die anderen Völker sagen, da haben wir aber keinen Bock drauf. Das gibt nur Ärger. Ja? Die werden wieder mächtig werden, uns unterdrücken. Wir wollen das nicht. Und sie versuchen, die ganzen Baumaßnahmen zu sabotieren. Darüber schreiben eine ganze Reihe von Büchern. Esra, Nehemia, Sachaja, Haggai und noch ein paar andere. Wir haben in Esra eine Schilderung, wie Leute von den anderen Völkern kommen und sagen, hey, wir können den Tempel doch zusammenbauen, als gemeinsamen Tempel. Und eigentlich wäre das die perfekte Lösung. Erstens hätte man ganz praktische Hilfe und zweitens hätte man keine Auseinandersetzung mehr mit den anderen. Alles wäre schön. Es hat nur ein Problem, wenn man den Tempel gemeinsam baut, dann nutzt man ihn auch gemeinsam. Und dann ist es eben nicht nur Jahwes Tempel, sondern auch ein Tempel für andere Götter. Ja? Also man kann schlecht die Hilfe der anderen in Anspruch nehmen und sie dann rausschmeißen. Es wäre für Zerubbabel, an den diese Botschaft geht, den König, es wäre für ihn ganz einfach gewesen, zu sagen, hey, ein kleiner Kompromiss. Jahwe will doch einen Tempel haben. Und wir bauen den jetzt. Und wir beschleunigen das ein bisschen und machen das ein bisschen einfacher und weniger Verluste, indem wir einen kleinen Kompromiss machen. Wir bauen den gemeinsam. Und irgendwo in einer Kammer vom Tempel dürfen die dann auch ihren Gott anbeten. Wir sehen das gar nicht. Und da kommt jetzt die Erinnerung an die Augen des Herrn, die die ganze Erde umherschweifen. Das heißt, die Aufforderung, macht keine falschen Kompromisse. Auch wenn das der einfachere Weg scheint. Auch wenn das scheinbar die Lösung aller eurer Probleme ist, tut es nicht. Ja, bleibt bei Gott. Keinen Synkretismus, keinen Mehrgottglauben. Ungeteilt auf Gott gerichtet bleiben. Keine falschen Kompromisse. Wenn wir jetzt zurückgehen auf Offenbarung 1, oben der Vers, und die Verse, die dann in Kapitel 4 und 5 folgen, und nochmal bedenken, was ich eben über die Situation damals erzählt habe. Was ist dann jetzt die geheime Botschaft an die sieben Gemeinden, wenn Johannes von den sieben Geistern spricht, die sieben Augen sind, die auf der ganzen Erde umherschweifen? Was sendet er oder was sendet Jesus durch Johannes diesen Christen jetzt für eine Nachricht? Ganz genau. Er sagt ihnen quasi, betet den Kaiser nicht an. Ungeteilt bei Gott bleiben. Kein Kompromiss mit dem Kaiser, der sich selber als Gott versteht. Ja. Und natürlich ist das eine Botschaft, die er nicht offen sagen kann. Dann hätten die Römer das sofort einkassiert. Ja. Aber wer das Alte Testament kennt, der wird schalten und sagen, hey, es geht um das ungeteilte Herz. Gott will, dass wir das irgendwie durchhalten. Auch wenn das für uns jetzt einen hohen Preis hat. Aber er will nicht, dass wir uns das Leben leichter machen, indem wir auch ein bisschen den Kaiser als Gott anbeten. Keine Kompromisse. Habt ihr das verstanden? Ist es nachvollziehbar? Ja. Manchmal ist so die Frage, ja, ohne Konkordanz und ohne Computer konnten die das denn alle so schnell wissen damals, was das bedeutet? Man muss dazu natürlich wissen, dass die Kultur im ersten Jahrhundert vor allen Dingen eine mündliche Kultur ist und dass Christen Bibeltexte, die meisten Christen Bibeltexte nur so besitzen konnten, indem sie auswendig lernen. Ja? Man hatte keine Bücher, man konnte sie auch nicht lesen. Wenn man die Bibel haben wollte, musste man Texte auswendig lernen. Und ich sage das jetzt mal bewusst, weil wir das uns heute gar nicht mehr vorstellen können. Unser Gehirn kann unglaubliche Mengen von Texten auswendig lernen, viel mehr als wir ahnen. Ja. Ich weiß, ich habe ein paar Jahre in Pakistan gelebt, da gibt es jährlich einen Wettkampf der 12-jährigen Jungs. Die Aufgabe besteht darin, den Koran komplett auswendig zu rezitieren, in Arabisch, von Anfang bis Ende mit der richtigen Betonung, ohne Fehler. Und es gibt immer wieder eine Reihe von 12-jährigen Jungs, die schaffen das. Die zitieren den gesamten Koran in Arabisch von Anfang bis Ende, ungefähr der Umfang des Neuen Testamentes, ohne Fehler. Der Clou dabei aber ist, die verstehen kein Arabisch. Die pakistanische Sprache ist keine arabische Sprache, das ist eher das Hindi. Das heißt, sie zitieren das so, ich weiß nicht, wer von euch kann Hebräisch einigermaßen fließend? Okay, ich hatte es befürchtet, nee, ist alles in Ordnung. Das wäre so, als würde jetzt jemand von euch aufstehen und auswendig mit seinem Kenntnisstand von Hebräischen die hebräische Bibel von Anfang bis Ende fehlerlos zitieren. Irre, oder? Nur um euch mal zu zeigen, das Gehirn kann eine ganze, ganze Menge. Ja? Und das Zweite, gerade für die Judenchristen ist das Alte Testament ja mehr als nur ein theologisch interessantes Buch. Es ist ihre Geschichte, ihr Weg mit Gott. Und es ist so, dass wir tatsächlich viele Dinge haben, auch in unserer Kultur, die sind oft mit einem einzigen Stichwort sofort da. Also ich kann das mit euch mal spielen. Ich sage ein Stichwort und ich behaupte, die meisten von euch haben das gleiche Bild vor Augen und das gleiche Ereignis. Sollen wir ausprobieren? Mauerfall. Wer hat nicht an 1989 gedacht? Okay, da wir gerade dabei sind, 11. September 2001. Und da würde ich sogar sagen, weil keiner von uns dabei war, vermute ich, wir haben wahrscheinlich auch alle fast die identischen Bilder im Kopf. Ja? Der eine Turm, der schon explodiert, das Flugzeug, das gerade in den anderen Turm fliegt. Ja? Wir haben vielleicht sogar die identischen Bilder vor Augen. Das heißt, das ist tatsächlich so, bei Dingen, die eine Geschichte eines Volkes prägen, reicht ein Stichwort und alle wissen sofort, wovon wir reden. Und so ist es wahrscheinlich auch für die Judenchristen gewesen. Die Augen des Herrn schweifen auf der ganzen Erde umher. Zacharja zitiert ja nur diesen Teil. Aber die Judenchristen konnten wahrscheinlich sofort ergänzen, um denen treu beizustehen, die ungeteilten Herzens auf ihn vertrauen. Und sofort war klar, hey, die Anweisung ist, kein Anbetung vor den Bildern des Kaisers. Wir werden ihn nicht anbeten, egal was es kostet. Wir glauben, dass Gott am Ende siegt. Auf diese Art und Weise lassen sich tatsächlich sehr, sehr viele Bilder aus der Offenbarung erklären. Ihr merkt, das hat man nicht mit dem Fingerschnippen mal eben. Man muss da schon arbeiten, nachdenken, braucht vielleicht auch Hilfe von Leuten, die sich besser auskennen. Aber im Grunde genommen kann man ganz viele Bilder so erklären. Das ist also verblüffend, bevor ich diesen Schlüssel bekam, ich habe den nicht erfunden, das ist von evangelikalen Theologen erarbeitet worden, bevor ich das richtig verstanden hatte, habe ich das nicht gesehen in der Offenbarung. Seitdem, und das ist ja seit vielen Jahren, seitdem ich das weiß, bin ich verblüfft, wie viele Dinge sich im Alten Testament wiederfinden. Manchmal mit Änderungen, manchmal nicht genau so, aber oft so, dass man es entschlüsseln kann und sagen kann, hey, das ist damit gemeint. Ja. Das heißt, das Alte Testament ist tatsächlich sowas wie der Schlüssel zum Verstehen der Offenbarung. Okay, wir haben 9:15. Ich will eure Geduld nicht überstrapazieren. Erstmal die Frage an euch, habt ihr Fragen? Gibt es Dinge, wo ihr sagt, das habe ich überhaupt nicht verstanden oder das scheint mir unlogisch oder das weiß ich besser? Okay, gut. Ich behaupte jetzt mal, ich habe so klar gesprochen, dass alle Klarheiten beseitigt sind, alle Klarheiten erklärt sind. Ja. Dann würde ich euch zum Abschluss einfach nochmal eine Folie zeigen als Überblick über die Offenbarung. Wir können ja an diesem Wochenende nur tatsächlich zwei Kapitel behandeln, Kapitel 1 heute, Kapitel 12 morgen. Aber dass ihr mal eine Idee habt, wie sie funktioniert. Und für den Rest würde ich sagen, entweder ladet ihr mich nochmal ein, kommt zum Seminar Wiedenest, kauft mein Buch, oder kauft ein Buch von Gerd Meyer zum Beispiel, Kommentar zur Offenbarung, und wühlt euch selber rein. Wie ist die Offenbarung aufgebaut? Ich habe hier mal ein Bild mitgebracht, das ein bisschen hilft, sich zu orientieren. Wir haben das erste Kapitel gerade angesprochen, das ist quasi sowas wie ein Vorwort in der Offenbarung, so wird es auch von den Theologen generell genannt, ein Prolog, ein Vorwort. Dann Kapitel 2 und 3 sind die sieben Briefe an sieben Gemeinden. Und in Kapitel 4 beginnt das, was viele Theologen den eigentlichen Visionsteil nennen. Ja? Wir haben zum Beispiel hier unten, das wurde auch erwähnt, die sieben Siegel, die sieben Posaunen und die sieben Schalen. Das sind sieben mal, nicht ganz sieben Ereignisse, ist ein bisschen anders gerechnet, aber dreimal Reihen, in denen Dinge auf der Erde passieren. Deswegen habe ich die unten in die untere Reihe gesetzt. Da passieren tatsächlich Erdbeben, Hungersnöte, Plagen kommen über die Menschen. Aber auch die Märtyrer beten zu Gott, wann er Gerechtigkeit schafft und so weiter. Das ist vielleicht der Teil, also diese drei Reihen, wo die meisten Menschen sagen, boah, das ist mysteriös und unangenehm und da habe ich Angst. Man könnte sagen, diese drei Reihen sind so ein bisschen wie die chronologische Abfolge in der Offenbarung. Kann man sehr schön sehen. Hier in der ersten Reihe wird gesagt, es sind ein Viertel der Menschheit betroffen von den Plagen. In der zweiten Reihe schon ein Drittel der Menschheit und in der letzten Reihe die ganze Menschheit. Das steigert sich quasi. Ja. Ist jetzt zu kurz, um zu erklären, was für eine Funktion das hat. Für den, der es interessiert, nur eine ganz kleine Erklärung. Gerade die ersten beiden Reihen werden Plagen genannt. Und manches, was da auftaucht, erinnert auch stark an die Plagen in Ägypten. Ja. Und man merkt, es geht hier nicht darum, dass Gott die Erde plagen will. Es geht um die Befreiung des Volkes Gottes, so wie damals in Ägypten. Gott plagt die Menschen nicht, weil er Freude daran hat. Aber manchmal gibt es kein anderes Mittel mehr, als Menschen so aufzuwecken und wachzurufen, indem Gott Plagen schickt. Dann haben wir wie ein Exkurs einmal den Drachen, die beiden Tiere, daraus werde ich morgen predigen. Und wenn ich sage Exkurs, heißt das, das ist ein bisschen zeitlos. Heute Abend war ja die Frage, wann ist Endzeit? Super Frage. Johannes beantwortet das nicht in der Offenbarung, sondern in einem Brief, den er schreibt. Im 1. Johannesbrief, Kapitel 2, Vers 18, sagt er, Kinder, es ist die letzte Stunde. Ja. Und letzte Stunde war damals die kleinste Zeiteinheit. Das heißt, es ist Endzeit. Und so wie ihr gehört habt, dass der Antichrist kommt, so sind jetzt schon viele Antichristen aufgestanden. Also auch Antichrist ist nicht einfach nur irgendeine Zukunft, sondern beginnt schon bei Johannes. Für ihn war Domitian ganz klar ein Antichrist, gar keine Frage. Drache und die zwei beiden Tiere und dann nochmal die Hure Babylon, auch so eine Art Exkurs, denn die Anfeindung für Christen ist nicht nur, dass Christen verfolgt werden, sie ist auch, dass Christen versucht werden. Und das symbolisiert so ein bisschen die Hure Babylon. Gibt es viele spannende Dinge so zu sagen, aber nicht hier und jetzt. Dann seht ihr hier oben immer mal einen Blick in den Himmel. Gott und das Lamm, das ist eine der bekanntesten, die beiden bekanntesten Kapitel. Ganz viele der Anbetungslieder von Hillsong und so weiter nehmen die Texte aus diesen beiden Kapiteln. Ja. Hervorragende Anbetungstexte. Man sieht Gott auf dem Thron, das Lamm. Man sieht den Tempel im Himmel, den Thronsaal und den Tempel, wieder den Tempel, den Thronsaal. Und wenn man jetzt das als Blickrichtung versteht und dann der Offenbarung entlang geht, guckt man erst in den Himmel, dann auf die Erde, wieder in den Himmel, auf die Erde, in den Himmel, auf die Erde und so weiter. Es ist ein ständiges Hoch- und Runtergucken. Ja? Und damit kann man wunderbar beschreiben, was die Offenbarung eigentlich will von uns. Man könnte es so sagen, die Offenbarung bringt zwei Horizonte zusammen. Den irdischen Horizont, also das, was wir sowieso sehen und wahrnehmen, was in der Zeitung steht, was um uns herum passiert, was auf dieser Welt sich ereignet, der eine Horizont. Der andere Horizont ist, wie Gott die Dinge sieht und was er damit zu tun hat und warum sie geschehen. Man könnte sagen, der himmlische Horizont und der irdische Horizont fallen in der Offenbarung zusammen. Wir lernen, von Gottes Warte her zu denken und nicht einfach nur die Zeitung zu lesen und uns zu fürchten und zu sagen, oh wei, was passiert da, wie betrifft mich das, wie gehe ich damit um, sondern auch zu sehen, dass Gott sagt, hey, das ist in Ordnung, das sind die Geburtswehen einer neuen Welt. Das führt am Ende zu einem fantastischen Ziel, in dem ganz genau alle Tränen abgewischt werden. Ja? Also es verschmilzt zwei Horizonte und damit macht die Offenbarung Mut auch in Bereichen, unter denen wir auch heute leiden. Zum Beispiel als Christen, wir sind Königskinder, der Heilige Geist lebt in uns, wir sind der Tempel des Heiligen Geistes. Aber das, was wir so von uns wahrnehmen, im Spiegel sehen oder wie wir uns erleben oder andere uns erleben, ja, lässt uns manchmal zweifeln und auch verzweifeln. Es fühlt sich nicht so königlich an und auch nicht immer so heilig. Ja, ja, das ist so. Wir haben diesen Schatz in tönernen Gefäßen, sagt Paulus. Wir haben zwei Horizonte. Den einen Horizont, ich schaue im Spiegel und denke, naja, das wird nicht besser. Mehr Falten, ja, mehr Flecken. Der andere Horizont ist, ich bin ein Tempel des Heiligen Geistes. Wir gehen in die Gemeinde und sagen, ei, heute ist natürlich irgendeine Gemeinde, ich kenne euch als Gemeinde nicht, ja. Heute war es echt mal schwierig im Gottesdienst. Die Musik ging schief, die Predigt war langweilig, der Kaffee hat nicht geschmeckt und die Leute waren auch unfreundlich zu mir. Ja. Und wenn ich dann sage, die Gemeinde ist der Tempel des Heiligen Geistes, würdest du sagen, ob ich da sein wollte als Gott. Die Gemeinde ist nicht deswegen der Tempel des Heiligen Geistes, weil sie den genialsten Kaffee hat. Wenn sie ihn hat, ist das übrigens super. Und auch nicht deswegen, weil die Predigt der Hammer war. Sie ist es, weil Gott sich entschieden hat, in ihr zu leben. Und das ist der zweite Horizont. Wenn wir denen nicht glauben, dann ist die Gemeinde nur ein Verein, mit dem wir manchmal zufrieden und manchmal unzufrieden sind. Und wo wir manchmal Spaß haben und manchmal nicht. Ja? Wir dürfen das mitglauben. Hier ist Gottes Gegenwart. Die Gemeinden, die sieben Gemeinden, an die die Briefe gehen in der Offenbarung, werden verglichen mit goldenen Leuchtern. Wenn man die Briefe liest, denkt man, was ist daran Gold? Gottes Gegenwart ist das Gold. Und wenn wir nicht lernen, mit diesem doppelten Horizont zu leben, zu glauben, dann ist unser Glaube zu flach. Ja? Zu sehr auf das Hier und Jetzt bezogen. Und dann frustriert uns das Hier und Jetzt und dann haben wir keine Kraft durchzuhalten, wenn es uns mal richtig das Leben weghaut. Erst mit diesen beiden Horizonten, Gottes Perspektive und unsere Perspektive, sehen wir das Leben so, wie Gott möchte, dass wir es sehen. Und wächst der Glaube und bringt uns selbst durch schwierige Zeiten durch. Amen. Danke fürs Zuhören.